Herzlich willkommen, liebe Läufer und Läuferinnen, zu einer neuen Folge des Auslaufen-Podcasts. Heute ein bisschen eine besondere Folge, weil wir nicht uns per Internet und Video zugeschaltet haben, sondern quasi in Person auslaufen. Das macht mir immer noch mal ein bisschen mehr Spaß mit Felix aus Bamberg. Immer ein bisschen schwierig, aber deswegen haben wir Felix für heute einfach mal rausgekickt. Der muss nämlich auf den Elternabend. Und deswegen sitzen wir hier an meinem Küchentisch und mir gegenüber sitzt die zauberhafte Hanna Klein.
Hi, ich muss mich gerade echt voll zusammenreißen, dass ich nicht einen Lachanfall bekomme, weil Max mir gegenüber sitzt und so eine Herzensonnenbrille aufhat. Ey, das sieht einfach so witzig aus. Ich habe auch mal gleich ein Bild gemacht. Vielleicht können wir das als neuen Titelbild unseres Podcasts dann später auf Insta.
Ja, wir sind hier im Hochzeitsfieber in Tübingen, muss man sagen. Es ist Hochzeitswoche. unsere guten Freunde Jackie und Jan heiraten am Wochenende. Jetzt vergangenes Wochenende war Junggesellenabschied. Der Long Run am Sonntag. Wie war der Long Run am Sonntag danach?
Ja, ich war etwas müde, aber war natürlich Top-Wetter. Ich habe es genossen, aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich sehr müde bin, meine Koordinationsfähigkeit so ein bisschen aussetzt. Also ich bin irgendwie manchmal so ein bisschen in den Graben abgedriftet, aber ja, vielleicht war auch zu lang für mich einfach. 20 Kilometer war ich in letzter Zeit auch nicht mehr so gewohnt.
Ja, weil 20 Kilometer einfach sind nicht zu lang für einen Long Run.
Ja, aber ich war es nicht mehr so gewohnt, weil ich in letzter Zeit einfach voll viel Crosstrainer trainiert habe oder diese langsamen Läufe da einfach kompensiert habe. Und ich weiß nicht mehr, dass ich das letzte Mal 20 Kilometer gelaufen bin tatsächlich. Also das war schon viel für mich.
Süß. Nee, aber wir haben es gut hinbekommen, aber es war tatsächlich witzig, als Hanna auf einmal so ein bisschen vom Weg abgedriftet ist.
Aber es war wirklich nur aus Müdigkeit. Ich habe keinen Alkohol getrunken.
Hanna hat tatsächlich keinen Alkohol getrunken. Dafür kann ich vouchen, wie man auf Englisch sagen würde. Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Aber wir hatten auf jeden Fall einen Abend. Vielleicht willst du auch noch mal berichten. Wir waren ja bowlen auch beim Junggesellenabschied.
Ja, ich wollte schon anmerken, dass du der Bowling-Star bist, oder? Du hast die meisten Punkte abgeräumt. Was war dein Score, dein höchster?
133. Man muss dazu sagen, wir haben drei Runden gespielt. Ich habe Runde 1 gewonnen, Runde 2 gewonnen. Und in der dritten Runde hat tatsächlich Robert Baumann, für die ihn noch kennen, und noch Jenny einen höheren Score, glaube ich, gebowlt. Also ich hatte nicht den Highscore des Abends, aber ich habe auf jeden Fall zwei Runden gewonnen.
Ja, ich fand, was sagt man da, Würfe, Bowlingstöße, wie auch immer, sahen sehr professionell aus. Aber ich war, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich hatte schon mal schlechtere Bowlingphasen. Ich hatte sogar zwei Strikes.
Yes. Ja, nein, du warst auf jeden Fall gut. Und wir waren auf jeden Fall, also wir waren auf einer Bahn zusammen. Wir waren quasi ein Team. Wir waren auf jeden Fall besser als das Team von Robert. Das ist auch wichtig,
an dieser Stelle
zu betonen. Ehe wir auf das vergangene Wochenende eingehen, was da alles sportlich los war, haben wir ein paar Zuschriften bekommen, dass es schade ist, dass wir nie von unserem Training reden, sondern meistens immer nur Felix detailliert sein Training wiedergibt. Und deswegen beim Höhenmeter pro Kilometer Podcast von Ida und Kimi ist ja auch so, die haben immer ihr Training der Woche. Keine Ahnung, ob wir das auch als Segment jetzt einführen oder ob wir das einfach nur als einmaliges Segment für heute machen. Aber hättest du ein bestimmtes Training aus dieser letzten Woche, von dem du berichten kannst? Und wie geht's dem Knie? Geht das weiter voran?
Ja, okay, also ich fange erstmal mit dem Knie an. Also tatsächlich, nachdem wir letzte Woche, das hat man ja im Podcast gehört, noch zusammengelaufen waren und die ersten Höhenmeter dann zusammen gemacht hatten, Höhenmeter pro Kilometer sozusagen, habe ich ja nochmal dich angefleht, bitte flach zu laufen. Und dann ging es eigentlich ab dem Tag dann auch bergauf. Also ich konnte dann wirklich auf Berge wieder laufen und hatte eigentlich jetzt auch keine Schmerzen mehr so wirklich. Das ist eigentlich ganz cool. Und deshalb ist das Training der Woche für mich der Samstag, weil da hatten wir das berühmt-berüchtigte Spitzberg-Magic-Training. Das heißt, wir haben dort oben unsere Spitzbergrunden gemacht. Und normalerweise ist das Training immer für mich super anstrengend und ich habe immer das Gefühl, wenn ich dahin, also wenn das auf dem Plan steht, dann weiß ich, es wird einfach super hart.
Hannah heult immer rum.
Ich heule immer rum bei Spitzberg Magic, weil ich finde die Hunde einfach so krass. Und aber diesmal war halt so klar, weil Isabelle auf jeden Fall Laktat messen wollte, dass es auf jeden Fall ruhig und extensiv sein musste. Und ja, irgendwie war das, also lief es dann für mich eigentlich ganz gut, weil ich dann nochmal mit der Einstellung reingegangen bin, egal wie schnell ich jetzt heute laufe, es soll einfach ruhig sein und die Laktatwerte müssen auch stimmen. Und ja, das fand ich ganz cool, weil wir sind eine Runde gelaufen, wir haben nach dem ersten gemessen, da hatte ich irgendwie so 2,5 Millimol. Und dann haben wir nach dem letzten, also nach dem dritten Lauf nochmal gemessen. Also eine Runde hat 3,3 Kilometer. Also wir sind 3x3,3 Kilometer
gelaufen. Genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Also Spitzberg ist bei uns hier der Hausberg, der direkt vor unserer Haustür ist. Und oben ist halt eine an sich für einen Berg, sage ich mal, flache Runde. Aber sie ist profiliert und wellig. Also man läuft immer mal wieder hoch, mal runter. Die erste Hälfte geht ein bisschen mehr hoch, die zweite Hälfte geht ein bisschen mehr runter und das ist halt eine Standardeinheit, die auch Dieter Baumann damals gemacht hat, die Anne Gabius gemacht hat, die Kenianer, die hier waren, gemacht haben, ist halt dreimal diese circa 3,3 Kilometer Runde mit, ich weiß jetzt nicht, wie lange du Pause gemacht hast, ich habe, glaube ich, 2,5 bis 2,45 Pause gemacht.
Wir hatten zwei.
Genau, also es ist halt so eine klassische Einheit, wo man jetzt die Pace nicht wirklich vergleichen kann mit 3x3 Kilometer flach, aber wir haben halt unsere Anhaltspunkte hier. Und genau, jetzt war halt die Aufgabe, nicht komplett drüber zu gehen mit dem Laktat. Und jetzt darfst du wieder, ja, genau, wieder einsteigen.
Danke. Ja, nach dem dritten haben wir auch nochmal gemessen. Und als das Gerät dann so den Counter runterzählte, hast du gesagt, jetzt sag mal an, was glaubst du, was hattest du? Und ich so, ja, ich war safe unter 3. Und dann bist du so ausgerastet, so als ob du jetzt beim dritten unter 3 bist.
Verstehe ich auch.
Das glaube ich dir nicht. Und dann hat das Gerät einfach 2,3 ausgespuckt. Das heißt, ich hatte recht und das tat natürlich gut. Und natürlich aber auch, weil ich die Einheit eigentlich ganz gut getroffen habe, würde ich mal sagen.
Ja, also ich verstehe immer noch nicht, wie man auf dieser Runde, wenn man sie dreimal läuft, unter 3 Millimol bleiben kann. Außer man zieht wirklich die Handbremse an. Aber wie schnell bist du die Runden ungefähr gelaufen? Kannst du irgendeinen Ansatzpunkt geben für Leute?
Ja, wir waren
Leute?
So bei 11, 10 oder so.
Okay, das ist schon gut auf jeden Fall auf der Runde auch. Ja, das ist doch vernünftig. War auch.
Wie war dein Training, beziehungsweise nein, ich muss dich eigentlich fragen, was dein Training der Woche war.
Ich weiß noch, ja nicht, ob also ich nehme jetzt nicht, nein, ich nehme jetzt nicht Spitzberg Magic, wobei ich sagen muss, es war tatsächlich auch echt wieder irgendwie doch ein schönes Training. Also ich bin sehr müde, bisschen demotiviert, bisschen gestresst in die Einheit reingegangen morgens. Und dann hat es auch erstmal beim Einlaufen angefangen, übel zu regnen.
Es hat richtig geregnet.
Und ich wusste halt eh schon, ich bin jetzt relativ alleine bei den Läufen. Also ich hatte Lorenz, der in seiner Marathonvorbereitung für Boston 5x3 Runden gemacht hat, immer so ein bisschen vor mir, um den einzuholen. Aber an sich wusste ich bin alleine. Und ich war echt schon so, boah, das wird jetzt ganz schön zäh und lang. Aber dann ist irgendwie ab der Hälfte oder nach dem ersten die Sonne rausgekommen, es ist warm geworden und der erste hat sich auch für diese Spitzbergrunde echt okay angefühlt, muskulär. Deswegen war ich dann am Ende doch ganz happy. Aber ich kann jetzt ja nicht das gleiche Training nehmen wie du, würde ich tatsächlich auch nicht. Ich würde tatsächlich, ich nehme dann einfach unser Mittwochstraining. Okay. Weil wir zum ersten Mal, oder ich zumindest zum ersten Mal, auch wieder schnellere Tausender gelaufen bin.
Ach cool. Aber hast du nicht diese Pyramide gemacht?
Ja, ich habe die Pyramide gemacht, aber nicht so, wie wir die normal machen. Also wir machen ja öfter so Pyramiden 1 Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer, 2 Kilometer, 1 Kilometer. Dann eher im Threshold-Bereich, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Vielleicht knapp drüber, vielleicht knapp drunter. Und diesmal war es so, es war 1 Kilometer, 3 Kilometer, 2 Kilometer, die auch recht entspannt in Anführungszeichen waren. Also ich glaube, die waren um 3 Minuten Pace, bisschen drunter. Und dann hatte ich einen 1200er in 2,45 Pace. Also der war 3,18.
Ja.
Dann, also alles mit 2 Minuten Pause.
Das ist ja schon fast 5000 Meter Pace.
So. Ja, fast. Ja. Australien 5000 Meter Pace. Und dann ja eine 1000, die wieder locker war, also in 3 Minuten. Und dann nochmal eine 1000, die dann 2,42 war. War auch ein bisschen regnerisches Wetter, Bahn war noch ein bisschen nass auf jeden Fall.
Stimmt.
Ja. Und auch da hat JP mir tatsächlich viel geholfen bei der Einheit, gerade bei den ersten dreien. Und das macht irgendwie Spaß, so diesen Übergang zu haben, wieder ins schnellere Laufen zu kommen. Deswegen war das so ein bisschen die Einheit der Woche. Ich glaube jetzt, ist bei uns ein bisschen unterschiedlich jetzt die kommende Woche vorm Trainingslager. Also wir fahren nächste Woche Dienstag ja beide nach Cervia ins Trainingslager. Ich habe jetzt ab Donnerstag so ein bisschen Ruhewoche, weil ich jetzt auch 3,5 Wochen hintereinander gemacht habe. Also ich mache noch Mittwoch eine Einheit und dann kann ich übers Hochzeitswochenende ein bisschen chillen, Gott sei Dank. Du machst noch richtig, oder?
Ja, also am Mittwoch, also morgen haben wir eine Einheit und am Freitag habe ich Bergläufe nochmal draufstehen, weil bei mir sind so die Kraftausdauergeschichten in letzter Zeit so ein bisschen nach hinten weggefallen und deshalb wollten wir am Freitag noch so eine Einheit machen, aber auch nicht an einem klassischen Berg, an dem wir es machen, dann eher wahrscheinlich ein leichterer Berg.
Was ist denn hier ein leichterer? Hier gibt es keinen leichteren Berg. Wo ist denn hier ein leichterer Berg? Das ist alle eine Scheiße.
Entsetzt an. Doch, ganz einfach im Kiembachtal. Wenn du nicht die steile Seite hochrennst, sondern am Anfang der Runde, die wir da rennen, da geht es ja auch leicht berghoch. Also es ist wirklich nur leicht.
Das ist kein Berg. Das ist absolut kein Berg, von dem die
Gruppe redet. Da haben wir auch schon Vierhunderter gemacht und vielleicht gehe ich dahin. Aber ich muss ja noch ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Muskulatur. Ja,
lass ich auf jeden Fall gelten. Ist auf jeden Fall, glaube ich, nett, weil man da dann schon auch einen vernünftigen Schritt und eine vernünftige Geschwindigkeit laufen kann.
Für mich reicht es jetzt erstmal.
Aber Berganläufe, also, da können wir nicht gelten lassen.
Ja, also normalerweise sind die auch wirklich immer brutal bei uns, die Berganläufe. Also wenn wir hier die Straße hochrennen bei uns zu Hause, boah, die letzten 100 Meter, 50 Meter, die sind immer so hart, oder auch im Kimbachtal da hinten, die letzten 50 Meter fühlst du dich irgendwie immer so, wenn du so eine 400 all out läufst, die letzten 30 Meter, das Laktat schießt ja überall. Früher.
Aber ja, man muss ja dazu sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Bergläufen. Also wenn man jetzt mal irgendwie 200 Meter Bergläufe als Referenz nimmt, dann gibt es ja so Berge, wo du halt irgendwie 40 Sekunden brauchst, um 200 Meter, also ich rede jetzt gerade von mir, wo man irgendwie 40 Sekunden braucht, um diese 200 Meter bergan zu schaffen oder länger. Das sind ja wirklich steile Berge, wo du jetzt auch nicht so diesen richtigen Sprintschritt irgendwie sauber treffen kannst, wo du viel halt mit Kraft und auch Kniehub dann da irgendwie Frequenz hochkommen musst. Und dann gibt es ja auch so Bergläufe, die halt eher tatsächlich flacher oder ja einfach ein bisschen entspannter sind, wo du schon auch irgendwie 34 Sekunden, 32 Sekunden da hochlaufen kannst und dann viel eher an diesem normalen Sprintschritt drin bist. Das ist ja ein bisschen einfach was anderes so von der Einheit und von was du damit bewirken willst. Beides natürlich absolut valide.
Ja, ja, ich glaube, also diesen leichteren Berg, das nutzen wir ja häufig eher dann zur Vorbereitung von einer Session, die auf dem darauffolgenden Tag gelegt wird. Und so machen wir das ja zum Beispiel auch in Monte Gordo, dass man manchmal so diesen leichteren Berg nimmt und da so 10x200 hoch, aber dann auch wirklich in die Geschwindigkeiten, die du sagst, so keine Ahnung, 34 bis 32 Sekunden oder so, kannst du da hochrennen.
Ja, genau, also guckt mal da vielleicht bei den Running Gags, die haben, glaube ich, auch mal ein Video von den Berganläufen da in Monte Gordo gemacht. Das ist zum Beispiel eher ein Berg, wo du sagst, da läufst du in 32, 33, 34 hoch, der ein bisschen entspannter ist, hochzulaufen als jetzt unbedingt die Berge hier. Aber damit erstmal genug zu uns. Wir blicken zurück aufs letzte Wochenende und wir hatten ja gesagt, nachdem vorletzte Woche nicht viel los war und schon mal Spoiler Alert, kommendes Wochenende ist auch nicht so viel los an Wettkämpfen, war aber dieses Wochenende ein richtiger Banger. Wir hatten Lissabon Halbmarathon, wir hatten ein random 10-Kilometer Race in Spanien und wir hatten The 10, 10.000 Meter auf der Bahn in den USA. Und
dann kam auch noch in Lille eine 10-Kilometer-Straße dazu und irgendwie New York Half-Marathon.
Ja, es ist so random. Es gibt immer so 80 Millionen random Straßenrennen. Wahrscheinlich ist nächstes Wochenende auch irgendein Straßenrennen, wo schnell gelaufen wird, von dem man irgendwie jetzt noch gar nichts gehört hat. Aber was war deine Leistung des Wochenendes?
Also für mich bleibt halt dieses Soundrunning total im Kopf hängen. Also die The Ten, an dem auch Aaron und Nils teilgenommen haben. Und da hat halt für mich die Leistung von Nico Young halt so ein bisschen hervorgestochen. Leute, ja, ich ziehe meine Jacke gerade aus, falls es wieder ein Rascheln gibt.
Nee, alles gut. Ich würde auch sagen tatsächlich, dass, ich weiß nicht, wie ihr es zu Hause da gesehen habt, könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Mein größter Fokus war schon auch auf The Ten. Also ich glaube, so aus europäisch-amerikanischer Perspektive, wenn man auf dieses Wochenende drauf geguckt hat, war das Highlight im Vorfeld und dann auch von dem, was es geboten hat, schon The Ten.
Ja, also kann ich jetzt auch nur von mir subjektiv aussagen, weil gut, ich muss sagen, ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass in Lille so ein krasses 10-Kilometer-Rennen geboten wird. Das habe ich erst so danach erfahren.
Lille lassen wir jetzt mal, da war ja niemand Deutsches, da reden wir gleich noch kurz drüber. Aber
von der Leistung war das halt auch schon sehr gut.
Ja, definitiv hochwertig. Du hast gerade gesagt, Nico Young ist Zweiter geworden in dem Männerrennen. 8 Leute unter 27 Minuten, was Olympia-Quali bedeutet, gewonnen von Grant Fisher, der es gefühlt sehr, sehr kontrolliert gemacht hat, diese Olympianorm zu laufen. Und Nico Young, 2002er-Jahrgang.
Ja, sowas, ich weiß.
Läuft eine Woche nach dem Doppelschlag 3 und 5 bei den NCAAs. Und er ist ja auch schon unter 13 Minuten gelaufen. Also eine komplette Überraschung ist es nicht, aber trotzdem krass, 26,53. Das war schon beeindruckend, was der da abgeliefert.
Es gibt ein Video von einem Workout zwischen NCAAs und The Ten von der NAU-Gruppe mit Mike Smith und eben Nico.
Ich glaube auf Track All Access, oder?
Ja,
auf YouTube.
Sein.
Entweder die oder von CTOS Mac, aber das wären die beiden, wo ihr mal nachgucken muss. Track All Access, tatsächlich auch eine Empfehlung. Die haben sehr coole Workout-Videos momentan drauf von einem ehemaligen Mitgründer oder auf jeden Fall Geschäftsführer oder wie auch immer von Flowtrack, der da runtergegangen ist. Also das als kurze YouTube-Empfehlung, aber erzähl mal weiter, wie das Workout war.
Also ja, und das war ja, also er hatte nur 6 Tage zwischen diesen zwei Rennen und also ich meine, das NCAA war ja 3 und 5000 Meter und dann hat er ein 4-Mile-Workout gemacht im Buffalo Park in Flagstaff und die Ansage von Mike Smith war so legendär, finde ich so, ja, manche Studentengruppen, die gehen zum Spring Break nach Miami und wir gehen in den Buffalo Park, hey!
Ja, that's the Mindset, ne? Griner's Mindset.
Ja, voll und was hat er gemacht? 4 Meilen in einem 440er Pace oder sowas, also Threshold Pace.
Also 440 Meilen Pace.
Ja, genau. Und ja, also mehr hat er jetzt da auch nicht gemacht, aber trotzdem, ich meine, das sind, ich weiß nicht, du hast halt 8 Kilometer in den Beinen, also den 3er und den 5er und dann stellst du dich halt einfach am Samstagabend wieder an die Startlinie und läufst dein erstes 10.000 Meter Rennen und läufst es in 26, 53, 52.
53, glaube ich, schlägst auch viele gute Leute. Also wie gesagt, er war Zweiter hinter Grant. Er hat halt auch alle anderen, die Olympic Standard gelaufen sind, geschlagen. Da ist ein Mohamed dabei, der schon mal Top 5, Top 6 bei Olympia-Weltmeisterschaften war. Da ist ein Woody Kincaid, US-Champion über die Distanz. Beziehungsweise über 5.000, ich glaube, die 10.000 hat er noch nicht gewonnen. Aber egal, auf jeden Fall, er schlägt da halt zahlreiche Topläufer. Das war schon sehr beeindruckend. Aber ich habe ein bisschen wie sagt man das? Ein Huhn zu rupfen mit Nico Young. Sagt man das so? Ist es richtig?
Ja,
ihr wisst, was ich meine. Aber er stellt sich danach im Post-Race-Interview hin und dann wird ihm die Frage gestellt, ab wann ist es für dich hart geworden? Und er sagt halt einfach, ja, schon ganz früh, so wo noch 18 Runden zu laufen waren, also 18 Runden, da reden wir von, was ist das, 7 Kilometer? Bisschen mehr als 7 Kilometer, das heißt, ab 3 Kilometer will er behaupten, dieses Rennen war hart. Und dann meint er einfach so, ja, das kommt dann so in Wellen und auf einmal ist es dann besser geworden. Also ich wirklich, es kann mir keiner erzählen, wenn du dich bei 3 Kilometern in einem 10.000er scheiße fühlst, richtig scheiße fühlst, dass du dann noch irgendwie auf 26,53 Pace durchkommst. Also ich weiß, also ob du, wenn du noch 18 Runden zu laufen hast und du fühlst dich da schon scheiße.
Er musste halt erstmal warm werden. Das hat er, dafür hat er erstmal so 3-4 Kilometer gebraucht und dann wurde es eben besser. Dann ist die Maschine angesprungen.
Ich krieg noch nicht mal 2 Runden durch, wenn ich mich auf 5 einmal scheiße fühle. Oh Mann.
Aber was ich so heftig fand, war, also dann gab es ja noch ein Interview mit Mike Smith und dann hatte er Nico Young gerade zur Dopingkontrolle begleitet und darin sagt Nico, dass er jetzt dann seine dritte Dopingkontrolle in einer Woche hatte, also natürlich mit den NCAAs und darauf bezogen. Aber ich fand es ein bisschen komisch, weil mir ist nicht aufgefallen, wahrscheinlich hat man es einfach nicht gesehen durch die Kamera. Nico wurde nicht von einem Dopingkontrolleur begleitet.
Ich habe mich genau die gleiche Frage gestellt. Okay. Also normalerweise ist halt so, du kommst ins Ziel und dann wartet da jemand von der NADA, beziehungsweise von der NADA beauftragt, der dich ab dem Zeitpunkt, wo du im Ziel bist, wenn du halt ausgewählt worden bist für eine Kontrolle, nicht mehr aus den Augen lassen darf. Und mit dem du zusammen dann auch in das Gebäude gehst, wo dann wirklich die Dopingkontrolle und das ganze Papierzeug und so ausgefüllt wird. Die einzige Situation, in der das nicht passiert, ist, wenn du irgendwie einen Rekord gelaufen bist, genau, weil dann bist du halt quasi selber dafür verantwortlich, damit der Rekord anerkannt wird, dass du eine Dopingkontrolle machst. Das heißt, du bist quasi nicht ausgewählt worden, aber sagst halt, hey, ich will eine Kontrolle machen, damit mein Rekord anerkannt wird. Aber Nico Young ist kein, also der ist College-Rekord gelaufen, aber das ist ja kein von World Athletics oder wem auch immer anerkannter Rekord. Und ich habe mich tatsächlich auch darüber gewundert. Also ich wollte ja jetzt kein Fass aufmachen auf Social Media oder so, aber vielleicht hat man es einfach nur nicht gesehen, aber ich habe mir dann schon Gedanken drüber gemacht, hast du mir auch nochmal angeguckt. Eigentlich hätte man es sehen müssen, wenn da irgendwo wer gewesen wäre. Weil auch derjenige, der die Tür auch aufmacht und reinguckt, dann, wenn er ins Gebäude reingeht, ist halt Mike Smith.
Ja, genau.
Und wenn der Kontrolleur quasi vor der Kamera gewesen wäre, sodass man ihn nicht sieht, wäre der das eigentlich gewesen. Deswegen, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen komisch. Aber ja, wer weiß, woran das gelegen hat und wie das da alles gelaufen ist. Bevor wir aber zu sehr auch ins NCAA, in die Amerikaner abdriften, sind wahrscheinlich auch die Deutschen sehr interessant. Und ich bin froh, dass du gesagt hast, The Ten war dein Highlight, weil ich muss sagen, Highlight des Wochenendes für mich, Aaron Biedenfeld mit seiner Leistung, war nur im B-Lauf drin, was vielleicht gar nicht so schlecht für ihn war, obwohl er, glaube ich, geschrieben hat, er musste von Kilometer 6 bis Kilometer 8 auch ein bisschen Führungsarbeit machen. Ich denke trotzdem, dass es besser war, als wenn er da ganz schnell angegangen wäre mit allen anderen. Ist Dritter geworden im B-Lauf, 27,42 gelaufen, seine PB um 13 Sekunden gesteigert, EM-Norm damit locker abgehakt. Glaube ich, Nummer 9 auf der allzeit deutschen Bestenliste über die 10.000 und einfach aus deutscher Sicht, glaube ich, sehr schön zu sehen, dass er sich weiterentwickelt, dass sein Training unter Ryan Hall da in der Gruppe in Flagstaff funktioniert. Wir haben auch mit Nils ein bisschen gequatscht, der auch mit Aaron im Flagstaff trainiert hat. Der meinte auch, das sieht alles sehr solide aus und Aaron ist einfach echt fit. Und das ist einfach schon noch eine gute Steigerung auf 27,42. Also wir waren vielleicht ein bisschen verwöhnt von Nils 27,30 letztes Jahr, aber da muss man auch erstmal hinkommen. Und dass Aaron da jetzt die PB gelaufen ist, war, glaube ich, von The Ten jetzt auf jeden Fall das Highlight aus deutscher Sicht. Ihm wurde zugegebenermaßen auch nicht so ganz schwierig gemacht, das Highlight zu sein aus deutscher Sicht, weil die anderen beiden Deutschen leider so ein bisschen Probleme hatten. Miri Dattke mit einem Did-Not-Finish am Ende.
Ja, ich glaube, sie ist so Richtung 7 Kilometer rausgegangen.
Ja, die Splits sind ein bisschen durcheinander, aber irgendwo da ist sie rausgegangen. Ist natürlich, wir haben jetzt nicht mit ihr geredet, ich habe auch nichts gehört auf Social Media oder in irgendeinem anderen Bericht. Ist natürlich schon sau schade und irgendwie bitter.
Ja, sehr auch bitter, vor allem, weil du machst den ganzen Weg in die USA. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vorher da ein Vorbereitungstrainingstag hatte.
Die war ja in Florida, ihrem neuen Trainer oder mit diesem Setup da irgendwie war.
Dann passt's. Dann ist es zumindest, hast zumindest Trainingslager schon vorher dort gehabt. Also weitere Informationen zu ihr habe ich jetzt auch leider nicht.
Aber es ist halt, das, was es halt so schade macht, ist, wenn sich halt irgendwann so ein Negativerlebnis an Negativerlebnis reiht, dann ist es halt einfach, das wissen wir beide ja auch, für einen Athleten einfach extrem belastend. Und sie hat halt diese Negativerlebnisse mit dem Frankfurt-Marathon, wo sie am Ende eingeht und dann nicht Olympianorm läuft. Dann probiert sie es nochmal mit dem nächsten Marathon, um irgendwie noch diese Norm zu laufen. Klappt dann auch nicht. So, da muss sie aussteigen. Sitzt dann jetzt zu Hause, was den Marathon angeht, für Olympia. Fast in der Situation, wo man sagt, auch weil sie irgendwie nicht ganz richtig taktiert hat, beziehungsweise nicht ganz das richtige Rennen bekommen hat, weil man irgendwie denkt, so leistungsmäßig hätte sie es eigentlich schon schaffen können, schneller als zum Beispiel eine Laura Hottenrott zu laufen. Und dann versuchst du dich da halt wieder rauszukämpfen und setzt dir halt irgendwie das nächste Ziel, was jetzt wahrscheinlich diese 10 dann war. Und dann gehst du da wieder mit einem Did-Not-Finish mit überhaupt keinem Positiverlebnis raus. Das ist natürlich sehr schade. Kann jetzt sein, dass sie krank war und es schon vorher wusste und dass sie das auch super gut für sich einordnen kann. Dann ist es natürlich nicht so schlimm. Und das hoffe ich auch für sie, dass es irgendwie so in die Richtung geht und sie eine Erklärung dafür hat. Aber aus Fansicht oder aus außenstehender Sicht einfach, ja, sehr, sehr schade, weil ich jetzt so ein bisschen gehofft hatte, so hey, selbst wenn sie jetzt nicht irgendwie riesen PB läuft, aber einfach ein solides Rennen da läuft, dass das so ein bisschen jetzt dieser Neuanfang, neues Start nochmal für den Sommer ist. Und den hat sie jetzt auf jeden Fall halt nicht bekommen.
Ne? Ja, schade. Ja, vielleicht kam der Zehner auch einen Tick zu früh. Ich hoffe, dass sie ja trotzdem nochmal einen neuen Ansatzpunkt für sich findet und möglicherweise ist dann das ein oder andere Rennen über 10.000 Meter auch im Mai noch für sie drin. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert.
Ja, ich habe gerade nochmal auf der Regensburg-Seite nachgeguckt, während wir gequatscht haben. Magenprobleme waren wohl der Grund. Hilft ihr aber, glaube ich, nicht viel, weil das hatte sie ja, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal mit Magenproblemen. Und wenn das auch irgendwie sowas ist, was du nicht richtig in den Griff kriegst, dann ist es fast irgendwie frustrierender, als wenn es irgendwie einen anderen Grund gegeben hätte. Ja, das nur dazu. Das war der kurze Berichtsteil.
Ja, ansonsten soll ich noch mal kurz einen Blick auf das Frauenrennen werfen.
Lass uns kurz über Nils reden. Ach so, und dann ja, okay. Gehen wir noch mal aufs Frauenrennen rüber. Nils im Alof drin gewesen, hat sich vorher in Flagstaff vorbereitet, hatten wir schon ein bisschen berichtet, auch ein bisschen mit Grant Fischer zusammen trainiert, Teile davon. Und er hat sich auf jeden Fall, glaube ich, vorgenommen, Richtung PB zu laufen, unter 27:30 auf jeden Fall zu laufen. Musste er auch, muss man
auch
ehrlich sagen.
Auch wenn du dich für Rekorde nicht interessierst. Was ist der deutsche Rekord nochmal?
27:21. Ja. Für den deutschen Rekord interessiere ich mich. Ich interessiere mich nicht für einen Meisterschaftsrekord. Ein Meisterschaftsrekord interessiere mich nicht. Nee, aber also lange Geschichte kurz. Er hat probiert, 3 Kilometer da mit dem Tempo mitzugehen, was vorne gelaufen ist, was ja auch auf 27:0 war, muss man nochmal dazu sagen. Auch wenn er da schon weiter hinten im Feld war, also wahrscheinlich irgendwie auf 27:10, 27:15 Pace oder so angelaufen. Und dann hat er sich früh ein bisschen zurückfallen lassen, war dann früher alleine, weil er versucht hat, das dann konstant durchzulaufen, ist am Ende bei einer 28:0 dann rausgekommen. Er hat es tatsächlich, und das ist auch das Positive, er ist nie richtig eingegangen. Also er ist dann konstant halt 67-68er Runden gelaufen, statt halt 65-66er Runden, die du halt eigentlich laufen willst. Aber es war jetzt nie so, dass er halt einmal komplett flöten gegangen ist. Bringt ihm halt jetzt absolut gar nichts. Also ist zwar enorm für die Europameisterschaft, schön und gut, aber Richtung Olympia ist er damit jetzt eigentlich fast raus. Also es, glaube ich, es gibt noch 3 Plätze über die Rangliste, die theoretisch offen sind, wenn alle, die ihre Standards haben, ihre 10.000 Meter Plätze annehmen. Und es gibt halt auch nicht so viele Möglichkeiten, halt eine schnelle 10.000 zu laufen.
Das ja, außer dann in England wieder, bei The Night of the Champions.
Außer in England, da kannst du es natürlich nochmal probieren. Aber die Ausgangslage ist auf jeden Fall jetzt gar nicht gut Richtung Olympia. Ich fand's richtig, er hat's probiert. Du musst es auch in so einem Rennen probieren. Also wenn du zu Olympia wolltest, dann musst du da mit dieser 27:15-Gruppe angehen. Ich glaube, wenn er im B-Lauf gewesen wäre, hätte er auch Richtung 27:45 gehen können. Er hat selber so ein bisschen durchklingen lassen, dass vielleicht die Form jetzt nicht da war, um 27:20 zu laufen. Einfach, das muss man dann auch erstmal akzeptieren. Trotzdem, wie gesagt, das Positive, er ist nicht eingegangen, er hat es vernünftig zu Ende gebracht. Und man muss ja auch sagen, wenn du an schlechten Tagen in der Lage bist, 28:0 zu laufen und dich zu fangen und dich nicht gehen zu lassen, ist es ja auch schon ein sehr hohes Grundniveau, da so eine Zeit abzuliefern. Aber er hat sich sicherlich mehr aus dem Trip vorgestellt und wir haben sicherlich alle für ihn auch auf mehr gehofft.
Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie er sich dann für die Zukunft entscheidet, für die nächsten Wochen, was da als Ziel gesetzt ist, ob er vielleicht nochmal einen Halbmarathon irgendwo angeht oder
Ja, es wird tatsächlich spannend. Also ich meine, es stehen ja noch deutsche 10.000 aus, plus halt Night of 10.000 Meter PBs.
Aber die überschneiden sich auch zeitlich so ein bisschen, oder? Also ich glaube, es ist nicht ganz optimal.
Ja, es ist nicht ganz optimal. Und es gibt halt eben die Europameisterschaft. Ihr könnt natürlich auch sagen, gut, ich laufe jetzt noch einen Halbmarathon und versuche mich fürs Halbmarathon-Team für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Und ist, glaube ich, jetzt echt ein bisschen schwierig für ihn, den Sommer zu gestalten, weil das halt, wenn man realistisch ist, ist Olympia jetzt halt fast nicht
gibt's
mehr
noch irgendeinen
erreichbar.
Crosslauf.
Ja, aber ein Crosslauf bringt Nils halt leider extrem wenig. Bei den Männern noch, bevor wir zu den Frauen kommen, Europarekord durch Andreas Almgren.
Oh ja.
Der Schwede, den müssen wir vielleicht auch noch erwähnen. Mhm. Habt ihr letztens hier schon gehört, der beim Barcelona-Halbmarathon deutlich unter 60 gelaufen ist, 59 gelaufen.
Ich habe mir auch immer die Range von diesem Typen angeguckt. Der rennt ist früher eine 1,45 gelaufen, über 800. 3,32 hat da, glaube ich, auch stehen. 13,01 und jetzt diese 26, 52, 53. Boah, also.
Ja, ich glaube, ein Tick langsamer, aber immer noch 127. Ja. Aber ja, ist absolut geisteskrank, was der gerade abliefert. Der war auch letztes Jahr in Budapest über 5000 Meter am Start, hat da ganz knapp das Finale verpasst, weil vor ihm die beiden Spanier waren, die jetzt eine Dopingsperre haben.
Ja. Das haben wir noch nicht bequatscht, ne? Das müssen wir nachher noch machen.
Über den anderen Spanier?
Mhm.
Ja,
oder?
Müssen wir eigentlich noch. Ja, wir haben leider gleich noch ein Doping-Segment, Leute. Aber erstmal positivere Nachrichten. Frauen, wie war das Frauenrennen? Was da passiert? Weil das lief, glaube ich, nicht ganz so stringent und flüssig wie bei den Männern.
Nein, also es gab ein vorderes Wavelight, das auf 29:37 gesetzt wurde. Da hat sich Alicia de Monsten nochmal so 2 Tage vorher entschieden, okay, ich möchte das gerne bitte nochmal schneller haben. Und genau, ich glaube, also sie hatten wirklich gute Pacer drin. Also Nikki Hills hat einen Teil gepaced sogar. Und
man muss kurz zu den Pacern. Also Nikki Hills ist natürlich eine Top-Pacerin, ja. Aber von allem, was ich mitbekommen habe, Nikki Hills hat irgendwie bis 3 Kilometer gemacht.
Ja, bis 3, also 2 Meilen hat sie gemacht, ja.
Und dann war Taylor Werner, die eigentlich dann weitermachen sollte, aber die hat irgendwie nur noch so 30 Sekunden weitergemacht als Nikki Hills.
Okay.
Weil, also Taylor Werner hat halt auch eine 5-Kilometer-PB, also die hätte fast 5-Kilometer-PB laufen müssen, um das halt bis 5 Kilometer durchzugehen. Also kein Vorwurf an sie. Mhm. Aber es war nicht die allerperfekteste Pacer-Situation, weil es schon bei Frauenrennen tatsächlich halt einfach schwieriger ist, Pacer zu finden. Mhm. Weil wenn du in der Lage bist, 5 Kilometer in dieser angedachten 10-Kilometer-Zeit zu laufen, dann willst du fast selber die 10 Kilometer halt rennen. Also da gibt es nicht so viele Leute, die das, so viele Damen in dem Fall, die das dann irgendwie können.
Ja, auf jeden Fall. Also die sind dann tatsächlich auf 5000 Meter in 14:58 durchgelaufen und ja, das konnte zu dem Zeitpunkt nur Gebrissel Lama, die dann auch das Rennen gewonnen hat in 29:48. Man muss sagen, ja, Alicia Monson ist das leider, konnte leider nicht mithalten. Die ist, glaube ich, bei 5,2, 5,8 oder so, musste sie leider aussteigen. Die haben zwischendurch, weil sie an dieses vordere Pacer-Light nicht mehr dranbleiben konnte, also dieses 29:37er Licht, haben die kurzzeitig nochmal ein rotes Licht mit reingesetzt für den amerikanischen Rekord. Und an das hatte sie sich noch ein paar Runden gehalten. Aber ich glaube, so ab 5,2 oder sowas ging es einfach nicht mehr. Da ist sie raus. Und dann war auch echt eine große Lücke, weil dahinter war dann Vanni Kelati komplett alleine, die sich dann an dieses weiße Licht, das auf Olympiastandard gesetzt war, gehalten hat und blieb dann eigentlich immer ein bisschen vor dem Licht. Also die kam auch in 30:33 ins Ziel und dahinter die Australierin Lauren Ryan, die dann auch australischen Rekord gelaufen ist und Vierte in dem Rennen, und das ist auch mein persönliches Highlight, ist Megan Keith, die junge Britin, also ich glaube, ja, die ist U23, ist Cross-Europameisterin in Brüssel geworden letztes Jahr bei der U23 und läuft eine 30:36 jetzt auch den olympischen Standard, und ja, also das finde ich schon verdammt beeindruckend, muss ich sagen.
New Balance Athletin, by the way. Ja, was machst du Alicia Monson einen Vorwurf, dass sie die Pace halt so schnell setzt und dann halt aussteigen muss so früh im Rennen? Und dass irgendwie das Rennen kaputt... Also wie gehst du damit um als Athletin? Weil ich finde das immer schon ein bisschen frustrierend, weil dann gibt es so eine Athletin, die will das Pace halt schneller haben als alle anderen. So. Dadurch gehen die Pacer natürlich... Also alles wird auf sie quasi ausgerichtet. So. Und wenn die dann halt so früh rausgeht, so... Es war eigentlich alles für nichts und hat auch dadurch da hinten so ein bisschen das Rennen kaputt gemacht, weil wenn alle irgendwie entspannter auf 30:30 angelaufen wären, wäre das sicherlich für das ganze Feld die bessere Variante gewesen, als jetzt, dass da vorne halt die Pacer sich darum kümmern, irgendwie 29:37 zu laufen, was halt eh dann maximal nicht geklappt hat.
Ja, das stimmt. Das ist schon irgendwie ein bisschen schade. Ich weiß, dass Alicia Monson sich es so ein bisschen beweisen wollte. Sie wollte unbedingt Richtung amerikanischen Rekord laufen und deutlich drunter. Also deshalb auch noch auf 29:37, weil sie ja im Winter auch so ein bisschen erkrankt war. Sie hatte Covid im Januar, hat auch nur dieses eine Haldenrennen gemacht. Und ja, sie wollte unbedingt richtig schnell laufen. Und ja, ich meine, sie ist die Beste. Sie bestimmt das auch sozusagen. Und dieses Pack dahinter war ja schon auch so dicht von dem Niveau her, dass die sich dann doch auch gut ja, da durchgebracht haben. Und es hat ja funktioniert. Also ich meine, es sind ja zumindest 4 Normen dabei rausgekommen. Also, und die anderen waren, glaube ich, jetzt auch nicht so unzufrieden. Natürlich müsste man überlegen, ob man es nicht schaffen würde, nochmal einen zweiten Pacer einfach reinzukriegen, der dann wirklich auf die 30-40 läuft oder Richtung 30-50. Man muss es ja am Anfang gar nicht so schnell machen. Ich glaube, ja, die 10.000 Meter kannst du auch nochmal gut laufen, wenn du in der zweiten Hälfte etwas schneller wirst. Bei den Männern war es ja auch mehr oder weniger so, bei den Frauen ja auch. Also sie ist ja den zweiten 5 Kilometer, also Gebrselama ist die zweiten 5 Kilometer ja auch nochmal 10 Sekunden im Verhältnis schneller gelaufen.
Ja, ich glaube, mein Vorwurf würde jetzt auch gar nicht so sehr an Alicia Monschen gehen, also dass du als Athletin dann schnell laufen willst und das irgendwie machen willst, irgendwo auch verständlich. Wir wissen jetzt auch nicht, warum sie ausgestiegen ist, ob sie auch irgendwelche Magenprobleme hatte, ob es irgendwas mit ihren Tagen zu tun hatte. Das kann ja bei Frauen auch immer eine Rolle spielen. Tatsächlich, ich weiß, Eilish McColgan hatte mal ein Interview, wo sie gesagt hat, die einzigen 2 Male, wo sie einen Did Not Finish stehen hatte, war halt zu dem Zeitpunkt im Monat. Das weiß man alles nicht. Ich fand das tatsächlich ein bisschen schwach von Soundrunning, das Feld so zu setzen, weil wenn du auch nur die Pacer halt findest, die bis 3,5 gehen können, so, da musst du aus meiner Sicht, Alicia, halt sagen, hey, das ist einfach nicht das Rennen, um das hier zu machen. So, warte auf einen Diamond League 10er, warte auf irgendwas. Oder du stellst halt zumindest vernünftig hinten 1-2 Pacer.
Ja, man muss aber sagen, dass sie letztes Jahr einfach durchgezogen hat. Ne? Also da hatte sie auch, glaube ich, nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie lange der Pacer drin war, aber sie hatte die ganze Zeit Alicia McColgan im Nacken. Und ich glaube, die ist 6-7 Kilometer wirklich von vorne alleine gerannt. Also sie kann das eigentlich auch.
Ja, fair enough. Ja, gebe ich dir.
Aber wie fandst du die Übertragung?
Ja, ich habe die Übertragung nicht gesehen.
Ja, ich habe halt im Nachhinein so ein bisschen die Videos angeschaut, die auf YouTube von Flowtrack dann hochgeladen wurden. Und es gab halt auf jeden Fall ein Splitscreen, was ich ganz cool fand, weil du konntest auch natürlich die hintere Reihe dadurch sehen. Und ja, natürlich die vordere. Also ich meine, es ist schon mal viel besser als so ein 10-Kilometer-Lauf, den man fast bei Europameisterschaften sieht, weil du konntest ihn halt einfach von vorne bis zum Ende verfolgen.
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, gerade bei den Frauenrennen, dass du irgendwie im Mittelfeld oder in der zweiten Gruppe auch eine Kamera drauf hast, weil die Frauenrennen doch, ob es jetzt eine deutsche Meisterschaft ist, wenn ich an die letzten deutschen 10.000 Meter Rennen zurückdenke, meistens wesentlich auseinandergezogener sind und du da halt schnell den Überblick verlierst, dann, ich kann es wie gesagt nicht beurteilen, Split Screen ist auf jeden Fall immer cool. Man braucht halt ein Flowtrack-Abo. Es ist natürlich ein bisschen was anderes als die früheren Soundmeets, wo du einfach nur irgendwie 4,99 fürs Rennen zahlen musstest. Aber ich denke mal, die meisten Deutschen sind jetzt eh nicht um 5 Uhr nachts aufgestanden, um das zu gucken. Aber sollen wir damit vielleicht mal von den 10.000 auf der Bahn zu den 10.000 auf der Straße kommen? Denn da hatten wir Via de Laredo, war, glaube ich, in Spanien, das 10-Kilometer-Rennen mit deutscher Beteiligung und Constanze Klosterhalfen stand diesmal am Start, ist angetreten, ist eine 15.07 angegangen.
Ja.
Also vielleicht zum Vergleich auch nochmal zuvor, also Olympianorm bei den Frauen über 5.000 ist 14.50, glaube ich. Ist
richtig? Ja, sowas.
Ja. Ja, Coco ist dann mal eine 15.07 angegangen, also deutlich auf Olympianorm, deutscher Rekord, alles eigentlich im Kurs und war dann wohl ziemlich am Struggeln auf den letzten 2 Kilometern, bringt das Ganze aber trotzdem in einer 31.07 durch, gewinnt auch das Frauenrennen. Damit, wie schätzt du diese 31.07 ein?
Ja, also Coco, lauf einfach die erste Hälfte langsamer an. Also ich meine, auch beim Halbmarathon bist du, ich glaube, ist sie irgendwie in 31.09
oder so
durchgelaufen. Ja. Und einfach ein bisschen mehr Geduld. Und ich glaube, man kann auch mit einer 15.20 anlaufen und dann die zweite Hälfte vielleicht einen Tick schneller laufen, dann wäre sie sogar unter Olympianorm gewesen. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen das Ziel war von ihr, eigentlich diese Norm vielleicht auf der Straße über 10.000 Meter abzuhaken. Aber ich glaube, vielleicht ist man manchmal halt sehr euphorisiert, wieder an der Startlinie zu stehen und will dann zu viel. Ich glaube schon, dass sie deutlich deutschen Rekord und auch diese Olympianorm unterbieten kann. Und ich hoffe einfach, dass ja sie jetzt vielleicht, ja, sie hat jetzt auch schon lange Zeit keine Rennen mehr gemacht und da reinkommt und
Also ich glaube, erstmal muss man sagen, es ist was Positives, dass sie wieder dasteht, ja, dass sie wieder konstant 31.07 hohes Niveau laufen kann, gerade auch mit so einer Renngestaltung. Das sollte alle positiv stimmen, weil wie du schon sagst, wenn du das ein bisschen klüger vielleicht gestaltest vom Angang her, dann läufst du da Olympianorm und fast deutschen Rekord. Also Kokos fit, das ist glaube ich Takeaway.
Ja, das kann sie auf jeden Fall.
Nummer eins, dann Takeaway Nummer zwei. Ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen Kokos Charakter, so alles oder nichts. Wir ballern einfach an und so dieses Selbstverständnis einfach, das geht schon irgendwie. Weiß ich nicht, ob sie sich da jetzt super den Gefallen mit tut, das jetzt zweimal so gemacht zu haben oder ob es tatsächlich nicht klüger wäre, einfach zu sagen, hey, wir haken jetzt erstmal die Norm ab und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie eine 30-30 oder 30-15 laufen können. Aber vielleicht ist es halt auch so ein bisschen das, was du brauchst, wenn du eine Coco Klosterhalfen bist, dieses Mindset. Und vielleicht ist dieses Mindset auch das, was sie halt letztendlich so stark macht. Was ich mich gefragt habe, die Zeit hätte ja gezählt auf der Straße als Olympianorm, soweit ich informiert bin zumindest. Findest du das dahingegen unfair, dass wenn eine Frau auf der Bahn 10.000 läuft, darf sie ja nicht von Männern gepaced werden, damit es zählt als offizielle Norm? Auf der Straße ist es jetzt natürlich, du kannst es ja nicht wirklich trennen, außer du sagst, es zählen halt nur Zeiten von Frauen-Only-Rennen. Aber wer da reingeschaltet hat in den Livestream, hat gesehen, Coco war natürlich die ganze Zeit von der Traube Männer umringt, die ihr Pace gemacht haben, was ja auch prinzipiell absolut okay ist. Aber findest du das dann ganz fair, dass es auch genau gleichwertig als Olympianorm gilt?
Nee, ich finde das nicht so fair. Also ich muss sagen, dass ich auch diese 10 Kilometer Straße schon fast als eine andere Disziplin bezeichnen würde, weil, gut, ich habe keine Erfahrungen mit 10.000 Meter auf der Bahn. Ich habe versucht, letztes Jahr Alina so ein bisschen zu pacen und ich fand es einfach wahnsinnig schwer, auf der Bahn 10.000 Meter zu laufen. Es ist für den Kopf einfach was anderes. Und du bist ja ständig abgelenkt in dem 10.000 Meter Straßenrennen und hast, wie gesagt, auch die Männer, die bei dir sind und da auch Orientierungspunkte, und das kann dir schon sehr viel helfen. Von daher finde ich es schon ein bisschen unfair, muss ich sagen, ja.
Bin ich tatsächlich genau bei dir. Also es ist auch eine Sache, ist wieder so irgendwie so ein nicht zu Ende gedachter Flaw im World Athletics System, dass dann ja European Athletics und auch DLV, was Nominierungskriterien irgendwie für Europameisterschaften etc. geht, übernehmen müssen letztendlich. Aber selbst wenn es nur die Männer sind, bin ich halt schon der Meinung, du kannst nicht wirklich einen Straßen-10K mit einer 10.000 auf der Bahn hundertprozentig vergleichen. Natürlich ist es sehr nah beieinander dran, klar, schneidet auch keiner ab, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Und bei den Frauen, glaube ich, könnte das echt noch zu Diskussionen führen. Also auch wenn wir jetzt Europameisterschaft, dadurch, dass es ja auch quasi diesen B-Lauf bei der Europameisterschaft geben wird, Europacup, die Norm ist nicht so hoch dadurch, die ist 33.0 bei den Frauen, 28.20 bei den Männern. Das können schon einige schaffen und ich glaube, dass es ein erheblicher Unterschied ist, ob du zum Beispiel eine 32.30 eben auf der Bahn alleine in einem reinen 10.000er läufst oder ob du das irgendwie beim Paderborner Osterlauf oder sonst wo halt in einer gepaceten Männertruppe läufst. Und
ja, ich bin auch mal gespannt. Also der Frauenweltrekord, der steht ja bei 28.46, also auf der Straße. Ich bin gespannt, wie weit wir den auf der Bahn runterkriegen, ob der in ähnlicher Sphäre landen wird. Dann könnte man auch mal so sagen, okay, wie vergleichbar ist das Ganze?
Ja, also ich plädiere da auf jeden Fall dafür, wenn ich nochmal irgendwann was zu sagen habe an den DLV, dass da Bahnzeiten auf jeden Fall schon ein bisschen anders betrachtet werden. Also aus meiner Sicht, wenn du über 10.000 Meter zur Europameisterschaft willst, stell dich hin, lauf einen Bahnzehner. Wenn natürlich Plätze frei sind, so, okay, ist für mich eine andere Geschichte, dann warum sollte man das jemanden verwehren, der Straße gelaufen ist? Ergibt ja auch durchaus Sinn, irgendwie in Vorbereitung auf Olympische Spiele zum Beispiel, wenn du da jetzt im Marathon läufst, irgendwie Domenica oder so, dass du mal eine 10 dann auf der Straße läufst statt auf der Bahn, dann okay, aber ich finde schon, die Leute, die sich das antun und auch darauf vorbereiten und das auch wollen und auf die Bahn gehen, dass man schon gucken muss, dass man ja denen gerecht wird.
Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der leichte Schubs von World Athletics, dass vielleicht die 10.000 Meter mal auf die Straße kommen soll, komplett und nicht mehr auf die Bahn.
Ja, das kann natürlich irgendwann passieren. Okay. Wäre jetzt zum Beispiel auch was, wo ich gar nicht so abgeneigt von wäre. Also es wäre irgendwas, wo man sagt, aus Entertainment-Gründen, also viel mehr als diese Weitsprungregel, die da diskutiert wird mit der Absprungzone, irgendwie zu sagen, hey, die 10.000 im Stadion, ziehen sich halt ewig. Warum machen wir nicht ein geiles 10.000 Meter Rennen draußen auf irgendeiner Loop, wo die Zuschauer alles mitkriegen, wo du vielleicht noch irgendwie so ein Massenevent draus machen kannst, dass die Leute 10.000 laufen. Als Leichtathletik-Purist wäre ich da auch gegen, will ich lieber auch die 10.000 auf der Bahn haben, aber da hätte ich jetzt viel mehr Verständnis irgendwie aus einer Medialisierungs-Neuzeit-Brille als, was da jetzt beim Weitsprung geht.
Bin ich bei dir.
Hast du zufällig die Männerergebnisse aus dem Rennen? Weil da wurde ja auch so ein bisschen Weltrekordversuch angeteasert zwischen Kielcha und Chaptegei. Auf einmal, die so ein geiles Bild mit Boxhandschuhen auf Insta hatten.
Nein, ich weiß nur die Siegerzeit von Kielcha und die war 26,37. Das ist das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe.
Genau, hat auch ziemlich dominiert. Chaptegei 26,53 gelaufen. Also schon dann, wo sind wir? Ja, 20 Sekunden dahinter ungefähr, bisschen weniger. Auch natürlich krasse Leistung. Ich meine, dass Kielcha und Chaptegei schnell laufen können, überrascht jetzt tatsächlich nicht. Beide damit auch Olympianorm. Logischerweise abgehakt, aber Weltrekord nicht geschafft. Also Kielcha ist die drittschnellste Zeit aller Zeiten, glaube ich, gelaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber auf jeden Fall am Weltrekord vorbeigeschrammt. Bevor wir zu den anderen Deutschen kommen, ganz kurz Lille. 10.000, wenn wir jetzt schon auf der Straße sind. Lille war immer schon schnell. Also wir hatten da, glaube ich, letztes Jahr auch so underrated einen schnellen 5.000er auf der Straße. Also 5-Kilometer-Lauf auf der Straße.
Ist damals Jimmy Chrissier da auch 5.000, also die 5-Kilometer-Straße Area-Record gelaufen?
Ich glaube schon, ja.
Okay.
Aber ohne da jetzt, also ehe wir jetzt da zu sehr ins Detail gehen, aber Jimmy Chrissier war, glaube ich, jetzt das, was uns irgendwie aufgefallen ist, auch wieder da aus europäisch-amerikanischer Brille drauf geguckt. Der läuft 27.07. Also auch wieder Europarekord auf der Straße, 2,42er Pace, schon abartig gut auch auf
jeden Fall. Und mit einem Negativsplit, also 13,37 angelaufen, 13,30 drauf, letzter Kilometer in 2,40 oder so. Ja,
auch gewonnen, das Rennen, deswegen, das war schon auch beeindruckend zu sehen. Und damit gehen wir rüber nach Lissabon, oder?
Lissabon, genau, da hatten wir einen Halbmarathon. Und wir hatten als deutsche Starter Amanal, Meni, Esther und Hendrik Pfeiffer.
Und Philemon Abraham.
Philemon Abraham, genau. Ja. Amanal ist Dritter geworden in 60,56. Bester Europäer damit und auch beste Europäerin, Meni, Sechste geworden in 70,40. Und ja, anscheinend waren die Bedingungen so ein bisschen nicht ganz günstig. Also es war wohl sehr warm und auch sehr windig.
Ja, also das ist, glaube ich, das Takeaway aus Lissabon. Man muss da ein bisschen mehr auf die Platzierungen gucken. Also man sieht es auch vorne bei den Männern und bei den Frauenzeiten, dass es einfach für alle kein schneller Tag war. Obwohl die Strecke prinzipiell schnell zu laufen ist. Lissabon ist auch direkt am Meer. Da hast du Wind und es war wohl auch sehr heiß und schwül. Bei den Männern ist keiner unter 60 Minuten gelaufen, was ja mittlerweile fast standardmäßig passiert bei so hochkarätigen Halbmarathons. Bei den Frauen ist die Siegerin 65 hoch, glaube ich, gelaufen. Aber dahinter auch Platz 2, nur eine 69. Also da merkst du schon auch bei den internationalen Leuten, okay, hey, das war nicht der Tag, um schnell zu laufen. Ich glaube, Amanal war einfach cool zu sehen, wie da ein Deutscher in so einer internationalen Spitzengruppe die ganze Zeit mitläuft. Also der war ja bis Kilometer 19, fast 20 vorne mit dabei. Hat ein bisschen gekämpft den letzten Kilometer. Ist jetzt natürlich nicht die Zeit, die er zwingend laufen wollte. Also seine PB ist ja auch 60,09 und er ist da schon noch hingefahren, um unter 60 Minuten zu laufen. Aber ja, wenn es halt nicht drin ist an dem Tag, dann musst du halt auf Platzierung laufen und zu sehen, dass er da konkurrenzfähig ist und dann auch in so einem Rennen aufs Podium laufen kann, ist, glaube ich, für ihn auch ein positives Zeichen und was er hoffentlich dann auch mit Richtung Rom und auch Olympische Spiele nehmen kann, dass er eben auch in der Nähe davon ist, Rennen zu gewinnen und gut mitzulaufen. Dominik hat man jetzt halt leider im Bild die ganze Zeit nicht gesehen. Das ist dann wieder so ein bisschen der Nachteil der Frauen. Wenn gleichzeitig gestartet wird, dann ist halt eine Kamera auf die führende Frau und das war's halt. Aber ich denke, ein sechster Platz in dem Feld ist auch eine sehr gute Leistung. Ist halt leider für Dominika ein bisschen ärgerlich auch an der EM-Norm vorbeigelaufen, 10 Sekunden drüber.
Okay.
Ich glaube, die ist 1,10. Hast du die Zeit?
1,10
1,10,50 gelaufen oder so.
Ja, sie ist 1,10,40 gelaufen.
Ja, genau. Und die Norm ist dann 1,10,30.
Okay.
Also das halt für Dominika natürlich ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass sie auch das mitnimmt und dass sie da eine Top-6-Platzierung halt erreicht hat. Die anderen Deutschen, Hendrik und Philemon, 14er, 15er geworden mit hohen 63er-Zeiten. War jetzt auch nicht das, wofür sie gekommen sind. Die können auch schneller laufen.
Ja.
Ist halt auch, ne, wenn du sagst, ja, da hätte jeder, glaube ich, eine Minute mal schneller laufen können.
Und wollen, ja.
Würde ich schätzen. Ist da ausgestiegen, am Ende dann aufgrund der Bedingungen.
Genau, man muss noch kurz ankündigen, Amanal und Mini werden beide den Hannover-Marathon laufen. Und Hendrik und Philemon jetzt auch in 2-3 Wochen den Berlin-Halbmarathon.
Genau, also Berlin-Halbmarathon werden viele am Start sein. Der wird auch Aaron zum Beispiel laufen, von dem man jetzt einiges erwarten kann, glaube ich, nach der 10. Hannover Deutsche Meisterschaften, die kommen dann auch. Finde ich eigentlich auch cool, dass auch in so einem Olympia-Jahr so ein Amanal bei Deutschen Meisterschaften mit am Start ist und das läuft. Das wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, aber da kommen wir dann, glaube ich, nochmal zu, wenn es soweit ist. Ja, das waren irgendwie so die großen Ergebnisse, oder hast du noch irgendwas vom vergangenen Wochenende?
Es gab noch den New York Halbmarathon, aber da müssen wir jetzt eigentlich nicht so sehr drauf eingehen, weil ich glaube, wir hatten eh keine deutschen Starter.
Ja, Grofdahl gewonnen bei den Frauen, wen es interessiert, und bei den Männern hat wer gewonnen?
Naja, ich weiß nur Grofdahl.
Okay, Grofdahl hat bei den Frauen gewonnen. Ja, wie gesagt, war viel, guckt euch da die Ergebnisse, sucht euch das mal raus, es ist aber nichts irgendwie, was jetzt irgendwie mega spektakulär im Gedächtnis oder geblieben ist von mir da irgendwie an Resultaten. Deswegen war das, glaube ich, das, was wir dazu hatten. Ja, ich hatte schon angekündigt, jetzt am kommenden Wochenende passiert eigentlich nicht viel. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Zehner und irgendwo einen Halbmarathon, wo schnell gelaufen wird, von dem ich gerade nichts weiß. Aber auf der Bahn passiert noch nichts. In den USA geht die College-Saison los. Vielleicht läuft da irgendein Deutscher, aber das werden wir dann erst im Nachhinein wissen. Das ist immer ein bisschen schwierig, da alle Colleges zu verfolgen und sich anzuschauen. Fanlob ist ein Fanlob für alle, die aus NRW kommen. Es ist immer ein Feiertag und unser deutscher Meister aus Tübingen, Lorenz Baum, wird da Halbmarathon laufen in Vorbereitung auf seinen Boston-Marathon. Aber ansonsten ist das Wochenende ein sehr gutes Wochenende für euch, um selber rauszugehen und zu laufen und nicht die ganze Zeit vom Bildschirm zu hängen.
Macht einen Longrun mit unserem Podcast.
Macht einen Longrun mit dem Auslaufen-Podcast. Wir versuchen auch noch ein bisschen zu quatschen und wir haben auch auf jeden Fall noch mindestens ein Thema, über das wir jetzt doch reden müssen. Das ist leider Doping. Auf der einen Seite rede ich da immer ein bisschen ungern drüber, weil es irgendwie so ein bisschen immer die Stimmung zerhagelt. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, drüber reden und ist auch wichtig, drüber zu reden. Vor allem, weil wir ja auch in Deutschland unseren Fall haben und man da es jetzt, glaube ich, nicht komplett ignorieren kann. Aber vielleicht vorher nach Spanien, nach Mokatir, der für Whereabouts Failure, also dafür Verstöße gegen, ja, wo er sich aufhält.
Ja, drei Mist-Tests
sozusagen, gesperrt worden ist. Wurde jetzt, ich glaube, auf ein Wachstumshormon Uasim Uimais gesperrt. Auch ein Spanier.
Sehr gut ausgesprochen. Ich finde den Namen, wenn ich den so lese.
Ich war auch gerade richtig überrascht, wie gut ich war. Ich war auch gerade so, bitte ist dir aufgefallen. Der zweite Spanier, der gesperrt worden ist, auch der zweite Spanier, der im WM-Finale über 5000 Meter war, ist natürlich schon ein bisschen schwierig, da jetzt auf die Spanier so drauf zu gucken. Ich meine, kann es natürlich niemand in Sippenhaft stellen und das wird sicherlich auch kein sippenhaftes Ding sein. Aber bei den Spaniern mit Fuentes damals, wir hatten ja auch letztens dieses Thema, dass es da Ärger gab mit der Dopingorganisation in Spanien, dass die gewisse Dinge so ein bisschen vertuscht haben.
Naja, hast du von dem Radrennen, von dem Amateurradrennen mitbekommen?
Ja, hast du mir erzählt.
Ja, es gab wohl ein Amateurradrennen, ich glaube in Andalusien. Sind jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob die Informationen, Fakten, die ich im Kopf habe, komplett stimmen, aber auf jeden Fall wurden Dopingkontrollen angekündigt und es kamen statt, keine Ahnung, 130 Starter nur noch 80 ins Ziel oder sowas. Ja.
Also ich glaube, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen aus dem Fenster, vielleicht tue ich da auch einigen mit Unrecht. Ich würde schon behaupten und hoffen, dass diese Dopingkultur oder irgendwie das, was da aus Spanien mitschwingt, in Deutschland nicht so vorhanden ist, aber irgendwelche handfesten Beweise oder sowas habe ich dafür natürlich nicht. Fakt ist, es ist halt irgendwie sau schade, weil man da jetzt wieder direkt sieht, was das für Auswirkungen einfach auf Athleten hat, ne? Also Leute, die nicht ins WM-Finale gekommen sind in Budapest, wie Andreas Almgren, was wir eben erwähnt hatten, aber auch aus deutscher Sicht, ne? Mo war, glaube ich, 3 Plätze raus, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was Budapest anging. Und er war ja letztes Jahr auch in aufsteigender Form vor den Weltmeisterschaften. Das heißt, da ist halt jemand irgendwie eine WM-Teilnahme flöten gegangen, weil andere Leute betrogen haben. Und das ist natürlich dann immer extrem bitter. Schön zu sehen, dass die Leute erwischt werden. Also ich finde es immer, kann man immer drüber streiten, ist es jetzt gut, wenn viele Doping, also positive Dopingproben auftauchen oder nicht? Ich finde es immer eher als irgendwie positives Zeichen, dass irgendwie Leute auch erwischt werden und irgendwie vernünftig auch getestet wird.
Weil weißt du eigentlich, von wann der positive Befund bei ihm war?
Ich weiß es nicht genau. Okay. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass sein Trainer hat sich auch relativ schnell von ihm so ein bisschen distanziert. Aber ja, ist auf jeden Fall dann doch immer... Es ist halt wild, weil es ist schon irgendwie für uns, muss man glaube ich auch ehrlich sein, oder für mich zumindest, ich will jetzt nicht für dich reden, ist schon immer irgendwie was anderes, wenn es dann doch irgendwie ein europäischer Athlet ist, den man auch irgendwie, also ich kenne den wirklich null, so ich habe auch glaube ich noch nie ein Wort mit dem gesprochen, aber das, so du kennst den Namen so, der läuft die gleichen Meetings, die du irgendwie läufst, so und irgendwie trifft das einen immer nochmal so ein bisschen tatsächlich härter, als wenn das jetzt irgendwie ein Kenianer oder Äthiopier ist, ohne damit jetzt sagen zu wollen, ist es besser oder schlechter oder so, aber
es kommt einfach näher.
Ja, es kommt einfach an einen näher dran. Apropos näher dran, wir haben halt nur noch den Dopingfall in Deutschland mit Sarah und Sophia Benfaris. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht zu lange drauf eingehen, weil es eigentlich keine richtigen neuen Erkenntnisse gibt, wenn man es aufs Dopingverfahren runterbricht. Also da ist eigentlich nichts Neues jetzt bei rausgekommen. Es gab jetzt nochmal eine Serie von Zeitungsartikeln, weil sich der neue Anwalt von Sarah Benfaris zu Wort gemeldet hat, der letztendlich gesagt hat, Sarah Benfaris beendet jetzt ihre Karriere und tatsächlich auch so ein bisschen zurückgerudert ist mit der Aussage von ihrem Vater, dass es Knochenkrebs ist. Jetzt ist die Rede von einer Knochenkrankheit, ohne es konkret Krebs zu nennen. So. Das sind jetzt die beiden neuen Entwicklungen, die laut Artikeln kursieren, sage ich mal.
Und man muss auch sagen, dass er nur Sarah vertritt. Also
genau, was mit so die, also die ist, Geschichte wird nicht klarer für irgendwen gerade. Also er vertritt, wie gesagt, nur Sarah, nicht Sophia. Und ja. Karriereende. Sarah Benfaris, ich meine, sautraurig für sie. Aber es ändert ja, also ich habe es auch da, die Argumentation nicht ganz verstanden. Also so, ja, du musst jetzt, also Karriereende, ja. Aber das ändert ja nichts, ob, also das ändert ja eigentlich nichts, ob du eine Dopingsperre kriegst oder nicht. Also ja klar bist du dann raus aus dem Zirkus, aber du kriegst trotzdem deine Sperre. Also es ist auch bei anderen Leuten, die zurückgetreten sind, du kriegst halt trotzdem deine 2, 3, 4, was auch immer dann entschieden wird, Sperre, wenn du denn wirklich dann des Dopings überführt werden solltest. Deswegen habe ich auch da die Argumentation nicht ganz verstanden. Und für mich, und da rede ich jetzt wirklich auch gerade nicht für den ganzen Podcast, sondern nur für mich, ist es schon auch so, dass irgendwie diese ganze Doping-Geschichte oder diese, ja, einfach diese ganze Geschichte um Familie Benfaris halt irgendwie von Mal zu Mal noch undurchsichtiger wird. Also ihr könnt ja gern mal googelt einfach die Artikel selber. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Googelt mal, wer der neue Anwalt ist von ihr. Das wäre ein Anwalt oder ist ein Anwalt, mit dem ich auf jeden Fall absolut nichts zu tun haben wollen würde, für mich persönlich. Und mit dem ich auch nicht assoziiert sein wollen würde. Und das macht es, glaube ich, echt schwer, auch irgendwie Sympathien da für Sarah und für die Familie zu entwickeln. Für mich zumindest. Und ich bin tatsächlich so weit, dass ich mir echt, kann ich glaube ich schon so sagen, dass ich mir echt um Sarah auch ein bisschen Sorgen mache. Also, das muss man sagen. Und ich würde einfach hoffen, dass da, und das vielleicht abschließend dazu, dass wenn, was wahrscheinlich nicht sein wird, aber wenn irgendjemand näheres oder entfernteres Umfeld von ihr hier zuhört oder wie auch immer, so kümmert euch bitte, lasst die Mädels da nicht alleine und appelliere an alle Beteiligten da ein bisschen an die Vernunft und auch abseits des Sports irgendwie dafür zu gucken, dass man für seine Töchter, für seine Familie, für alle Beteiligten irgendwie auch das Richtige macht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Saga gerade.
Ja.
Aber es bleibt nichts weiteres also das Einzige, was wir machen können, ist weiter. Es gibt noch kein neues NADA-Urteil. Wie gesagt, es gibt, was den Dopingfall selber angeht, jetzt keine komplett neuen Erkenntnisse. Wir werden das sicherlich nochmal aufgreifen, wenn irgendwas Gesichertes wieder dasteht. Und dann schauen wir mal, was noch passiert, was noch bei rauskommt. Haben wir denn noch irgendein spaßigeres Thema?
Ja, ich habe da wirklich noch so einen Random Fact.
Geil, Random Fact brauchen wir jetzt.
Es gibt bald ein Strava-Partnership mit so einem Hundeband und dann kann man Hunde sozusagen deren Aktivität tracken und auf Strava hochladen.
Mit Hunden.
Ja, genau. Es gibt bald Bestenlisten aus Strava für Hunde. Und vielleicht als Motivation für Hundebesitzer, mit ihren Hunden rauszugehen und sich dann mit anderen Nachbarshunden zu duellieren. Wer weiß.
Das finde ich auch immer bei rund ums Bayer Kreuz, wo jetzt die deutschen Meisterschaften über 10 Kilometer waren. Da gibt es immer den 6-Pfoten-Lauf.
Da hat auch mal Lea mitgemacht.
Ich glaube, Lea Meyer hat da mal mit ihrem Hund tatsächlich mitgemacht. Also das cool. Ist auch immer eine ganz witzige, ganz witzige Geschichte. Ansonsten, wie geht es für uns jetzt weiter noch die nächsten Tage? Bist du schon im Trainingslagerfieber?
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, muss ich schon sagen. Ich freue mich so ein bisschen auf Strand. Ich war noch nie in Cervia, das ist mein erstes Mal in Cervia, um mit dem baden-württembergischen Team da ein Trainingslager zu absolvieren. Ich komme natürlich nicht nur Württemberger, sondern auch noch paar andere Mannschaften aus Deutschland da zusammen. Ich freue mich.
Ganz schön viele tatsächlich. Also ich denke mal, es ist noch krasser als Montegordo, wie viele Athleten da sind. Und es ist, für mich war es früher mal, oder ich hatte mal gedacht, so, ich war ja letztes Jahr auch da, so sind nur die Baden-Württemberger, die hinfahren, aber die Berliner fahren jetzt auf einmal dahin. Genau. Ich glaube, die Dortmunder sind da auch schon öfter gewesen, fahren auch hin, so mit ihren Jugendgruppen. Das heißt, für alle, die da sind, wir freuen uns auf jeden Fall.
Die Running Gags aus Bayern.
Wir freuen uns auf jeden Fall, euch zu sehen. Und wenn ihr da seid und Bock habt, mal Hallo zu sagen, kommt auf jeden Fall gerne und sagt Hallo. Ich bin auch im Trainingslager-Fieber schon so ein bisschen. Also ich freue mich tatsächlich echt auf die nächsten Tage, muss ich sagen. Weil Mittwoch jetzt nochmal Einheit, dann ein paar ruhigere Tage, dann haben wir die Hochzeit. Rebecca kommt auch hierhin am Wochenende noch vorm Trainingslager. Das ist natürlich auch schön. Und dann irgendwie mit allen in die Sonne zu fliegen und da wieder eine gute Zeit zu haben. Das wären, glaube ich, für uns extrem coole Wochen. Wir müssen tatsächlich dann mal gucken, wie wir nächste Woche aufnehmen. Es wird, glaube ich, nicht ganz so einfach.
Auf der Fahrt.
Auf der Fahrt live.
Aber wir sind nicht zusammen im Auto.
Ja, und dann müssen wir auch wieder Felix. Dann wäre Felix auch wieder raus.
Ja,
müssen mal gucken, weil wir tatsächlich Dienstag nach Cervia eben anreisen. Und normalerweise nehmen wir eigentlich immer so um dienstags auf und selbst wenn wir montags aufnehmen, haben wir eigentlich immer noch Training halt abends und werden auch ein bisschen packen müssen und es geht dann auch früh los hier von Tübingen. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wenn ihr hier treuer Zuhörer, Zuhörerin seid, schreibt uns gerne mal auf DM oder in die Kommentare, wo ihr ins Trainingslager hinfahrt oder ob ihr ins Trainingslager fahrt oder was ihr macht, weil wir haben ja jetzt diese Ostertrainingslagerzeit, wo, ich kenne es ja auch noch von früher, also selbst wenn du jetzt irgendwie nicht im Profisport zu Hause bist, das ist ja eigentlich die Zeit, wo ins Trainingslager gefahren wird. Und finde ich mal cool zu hören, wo
ich
Leute
hinfahren. Ich tippe, dass halt auf jeden Fall Mallorca noch mit dabei ist. Also ganz wieder, aber gerade Mallorca. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so jeder ist gerade auf Mallorca. Also die ganzen Triathleten. Selbst Richie ist gerade auf Mallorca.
Gut, aber ich glaube nicht, dass viele Läufer nach Mallorca fliegen. Als Läufer hast du ja eigentlich schon noch eher so Malaga sind manchmal welche. Ja, die Sprinter, gut, die machen halt die ganzen Kanaren so. Aber
vielleicht gibt es ja auch einen Sprinter, der hier auslaufen Podcast hält.
Wir sind ein absoluter Sprintfach-Podcast. Wenn wir eins können,
erst
dann
wenn ich mein 400-Meter-Rennen gegen Felix mache, dann vielleicht.
Ja, wir müssen mehr wir müssen eigentlich mal nochmal im Trainingslager irgendwo 30 Fliegen machen.
Nein, da bin ich raus.
Boah, doch, da wäre ich dabei. Nochmal so ein bisschen so ein schönes 30 Meter fliegend.
Ich bin dann so ein Kandidat, der dann hinfällt. am Ziel oder so.
Na, ja gut, bei dir sind wir eh froh, jeden Tag, den du unfallfrei durch die Saison gibt, durch die Vorbereitung auf jeden Fall kommt. Nee, deswegen, also wir werden nächste Woche auf jeden Fall eine Folge für euch haben, wie auch immer, wann auch immer. Da freuen wir uns schon drauf. Und jetzt überlege ich gerade, ob wir noch irgendwas haben oder ob wir mit den Schlussworten...
Also wir werden nächste Woche dann wahrscheinlich mal auf die Cross-Weltmeisterschaft schauen. Das ist das Einzige, was in diesem Monat noch ansteht.
Genau, das ist also auch... Cross-Weltmeisterschaft steht an. Da läuft auch Kielce läuft wieder, Chaptegei läuft zum Beispiel wieder. Also das habe ich jetzt nur mitbekommen wegen den 10 Kilometern. Aber irgendwie, also hier in Deutschland geht die in der Wahrnehmung eh komplett unter, weil wir auch, DLV weigert sich ja auch da immer irgendwen, egal wie, zu schicken, so mehr oder weniger. Aber irgendwie auch so World Athletics und so hat es auch noch nicht so richtig gehypt. Und ich hatte auch gesehen, irgendwie letztens war noch nicht mal irgendwie so die Strecke bekannt.
Ja gut, aber man muss ja sagen, dass die von Kroatien nach Belgrad, also Serbien, verschoben wurde. Ich weiß nicht, wie weit die mit der Planung vielleicht auch hinterherhinken, aber gut, eine Strecke sollten sie vielleicht 2 Wochen vorher schon ausgemacht haben.
Ja, also da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen, weil so Cross-Weltmeisterschaft schon mal cool ist, zuzuschauen, auf jeden Fall, wenn man ja Leichtathletik-Fan ist. Und dann gucken wir mal, was noch passiert. Wahrscheinlich passiert jetzt heute Abend noch irgendwas wieder oder morgen, worüber man dringend reden muss.
Aber ziehen wir mal das Auslaufen nicht unnötig in die Länge. Ich würde sagen, wir verabschieden.
Genau, ich möchte zum Abschluss noch ein Kondolenzgruß oder wie man das nennt, Kondolenzwort aussprechen, weil er jetzt absolut nicht mein Trainer war und ich auch nicht viel mit ihm irgendwie zu tun hatte, aber ich habe ja doch 2 Jahre, 2,5 Jahre in Wattenscheid mittrainiert und Slavo, der Trainer von Pamela Dutkiewicz, also Wattenscheider Urgestein, auch Wattenscheider Legende, ist ja im Alter von 64 Jahren verstorben heute. Deswegen da nochmal an die Familie, Angehörigen ein Kondolenzwort. Auf jeden Fall eine Figur, glaube ich. Mehr kann ich kann ihn jetzt persönlich auch nicht groß, aber es hat mich tatsächlich noch ein bisschen beschäftigt, weil wenn du in Wattenscheid trainierst, dann weißt du auf jeden Fall, wer Slavo ist und kommst da automatisch in Kontakt. Und in dem Sinne sind wir jetzt auch durch und wünschen euch noch einen schönen weiteren Lauf oder sagen, geht raus und geht laufen.
Und genießt den Frühling hoffentlich.
Bis dann.
Ciao.